Domradio Menschen.
Das sind die Glocken aus Tessé, die Sie und ich da hören. Dreimal am Tag, morgens, mittags und abends, rufen diese Glocken alle Menschen, die gerade auf dem Hügel von Tessé sind, zum Gebet in die Versöhnungskirche. Jedes Jahr folgen 100.000 Menschen, meistens Jugendliche, diesem Ruf. Sie fahren nach Burgund in Frankreich, nach Tessé, leben für die Zeit ihres Aufenthaltes in wirklich spartanischen Unterkünften und verbringen den halben Tag mit Putzen, Kochen und anderen Arbeiten. Keine Frage, Tessé zieht die Menschen an. Was wir hier im Domradio schon alleine daran sehen, dass die Lichterfeier aus Tessé, die wir jeden Samstagabend übertragen, sich anschließend ungefähr 10.000 Hörer auf ihre Computer runterladen. Aber warum fahren die Menschen nach Tessé? Wovon werden sie angezogen? Also uns im Domradio war klar, es muss ein Geheimnis geben oder einen Zauber. Oder beides. Grund genug für uns, selber nach Tessé zu fahren. Das haben wir gemacht und mit vier Brüdern gesprochen. Darunter auch mit dem neuen Prior von Tessé, Frère Alois, dem Nachfolger von Frère Roger. Aus diesen Gesprächen ist diese Sendung entstanden, eine Sondersendung Menschen, die Brüder von Tessé. Mein Name ist Angela Krumpen und ich freue mich immer, wenn Sie das Domradio einschalten. Aber heute ist es mir eine besondere Freude, Sie die nächsten zwei Stunden auf die Reise ins malerische Burgund mitzunehmen. Seien Sie gewiss, es lohnt sich. Menschen, die Brüder von Tessé. Als ersten Bruder habe ich Frère Andreas getroffen und zwar direkt neben dem Glockenturm von den Glocken, die wir eben gehört haben, dort, wo alle Besucher in Tessé in Empfang genommen werden. Domradio, die Sendung Menschen, heute Menschen unterwegs. Wir sind nach Tessé gereist, so wie jedes Jahr hunderttausende andere. Bruder Andreas, Sie haben gesagt, ein großer Teil meiner Arbeit besteht hier im Empfang. Was machen Sie denn mit diesen hunderttausend, die hier ankommen und die hier durchgeschleust werden durch diesen Empfang?
Wir versuchen, den Empfang doch möglichst persönlich zu machen. Das heißt, es gibt viele Jugendliche, die mithelfen, die Gruppen in Empfang zu nehmen, wenn sie ankommen. Wir finden am Wochenende jeweils am Tag vorher oder während der Woche gibt es ein Team von Jugendlichen, die die Gruppen ja, erstmal herzlich willkommen heißen, dann kurze Einführung geben, was ist Tessé, den Tagesablauf erklären, welche Möglichkeiten gibt es, die Woche zu verbringen. Es ist eigentlich so ohne große Formalitäten, so dass es einfach zeigen, wir freuen uns, dass die Menschen da sind und ihnen das Nötigste geben, damit die Woche so gut in Gang kommt.
Was wollen Sie den Jugendlichen und jungen Erwachsenen denn mitgeben?
Ich glaube, zuallererst natürlich ist es das Teilen unseres Gebets in den Bibelarbeiten und im Kontakt mit anderen Menschen auch sich bewusst zu werden, welche Gaben Gott in sie gelegt hat und was im Leben Sinn geben kann, wie man durch die Gaben, die man geschenkt bekommen hat, mit Verantwortung auch sich engagieren kann in Kirche und Gesellschaft.
Wir stehen hier vor einer großen Weltkarte, davon gibt es mehrere in Tessé, habe ich schon gesehen. Und es gibt ja nicht nur die Gemeinschaft hier in Tessé, sondern es gibt auch Fraternités, heißt die Brudergemeinschaften in ganz vielen anderen Ländern auf der Welt. Das ist das eine, warum, denke ich mal, hier eine Weltkarte hängt. Das andere ist, dass sie ja immer wieder Jugendtreffen organisieren. Europäische Jugendtreffen, Weltjugendtreffen. Und damit sind sie sehr viel beschäftigt. Sie stecken gerade in so einem Prozess, eines Vorbereitungsprozess eines Jugendtreffens. Was wollen Sie bei den Jugendtreffen?
Natürlich, wenn wir diese Karte hier sehen, ist auch eine Erinnerung, dass da überall Menschen wohnen, die und manchmal, wir hatten in Sommerwochen bis zu 100 Nationalitäten hier. Menschen, die sich engagieren, zu Hause den Glauben leben wollen. Und natürlich gibt es manche Jugendlichen, die sagen, in Tessé ist alles viel leichter und die Atmosphäre des Miteinanders, des Gebets ist einzigartig und es ist viel schwieriger in der Ortskirche. Und wir sind aber davon überzeugt, dass das, was wir hier leben, nicht abhängig ist von diesen paar Quadratmetern in Burgund, sondern wirklich tief eine Erfahrung ist, die mit der Kirche, mit dem Evangelium zu tun hat. Und deswegen gab es vor 30 Jahren die Entscheidung der Bütes oder Jugendlichen, sozusagen in die Kirchengemeinden hinein zu begleiten. Wenn wir in die Städte gehen, können Jugendliche noch mit einem ganz anderen Kontext verstehen, wie man Evangelium lebt in unseren heutigen Gesellschaften, mit all dem, was es in unseren Großstädten gibt.
Das heißt, es ist ein bisschen Lernen am Modell. Also
sie gehen dahin und organisieren das und zeigen aber gleichzeitig auch, wie man es eben nicht nur im wunderschönen Burgund, hier ist es wirklich traumhaft schön, sondern auch da, wo es zu Hause ist und wo Alltag ist, leben kann.
Es geht als Pilgerweg des Vertrauens und diese, ja, unser Anliegen, sodass das Vertrauen lebbar wird mitten in den Gesellschaften. Also das ist Vertrauen zunächst auch in den Städten, dass es da Menschen gibt, die ihre Türen öffnen für die Jugendlichen aus ganz Europa, die irgendwie noch nie, die sie vorher noch nie gesehen hatten. Das Vertrauen unter Völkern, unter Nationen und dann das Vertrauen in Gott zu leben mitten in der Stadt, mitten im Alltag. Und Jugendliche besser begreifen lassen, wie diese Verbindung gehen kann, Alltag und Leben als Christ.
Wenn Sie jetzt 4 Monate im Jahr als Taizé-Bruder damit beschäftigt sind, dann schließt sich auch ein bisschen ein Kreis, weil das war ein Moment, als Sie als Jugendlicher in München die Brüder erlebt haben, wo Sie selber angezogen worden sind.
Ich bin sehr dankbar, so die Vorbereitung der europäischen Treffen jetzt aus der anderen Seite kennenzulernen. Einfach, weil ich gespürt habe, wie sehr so ein Treffen auch einer Kirchengemeinde neue Kraft und neuen Mut schenken kann, wo einfach durch diesen Anstoß von außen doch auch Menschen sich ihrer Gaben bewusst werden und so neu sich auf Wege des Evangeliums einlassen können. Und bis heute, wenn ich nach Hause komme, nach München, gibt es viele, die erinnern sich, und gerade alte Leute, die damals sehr berührt waren durch den Kontakt mit den Jugendlichen und teilweise bis heute auch noch Kontakt haben.
Die Menschensendung Domradio heute unterwegs in Taizé. Wir stellen Taizé vor. Jetzt bin ich in der Versöhnungskirche mit Bruder Andreas. Bruder Andreas ist 36 Jahre alt, er ist schon mehr als 10 Jahre Bruder in Taizé. Frei Andreas, wir sitzen jetzt hier an einem Ort, an dem Sie dreimal am Tag immer sitzen. Wo genau sind wir?
Wir sind hier in der Kirche der Versöhnung, im Bereich, wo die Brüder sitzen. Wir sitzen normalerweise in der Mitte und die Jugendlichen links und rechts von uns. Und wenn viele Gäste da sind, auch hinter uns im Sommer manchmal bis zu 5000. Hier ist der älteste Teil der Kirche. Die Kirche wurde 1962 eingeweiht. Zunächst dachten die Brüder, sie ist viel zu groß. Und dann kamen einmal an Ostern so viele Anmeldungen, dass man nicht wusste, was man tun sollte. Es war gleich hier eigentlich die Eingangstür. Die Brüder hatten sich entschieden oder überlegt, was können wir tun? Es sind so viele Anmeldungen da. Und es war relativ schnell klar, die Menschen sind wichtiger als die Steinkirche. Und man hat dieses schöne Glasfenster, das an dieser Stelle war, kaputt gemacht, eingerissen, die Kirche geöffnet und dann Zelte vor die Kirche gestellt, um alle aufnehmen zu können. Und die letzten Jahre, seit 1989, als nach der Wende, nach dem Fall der Mauer, doch viele Menschen auch aus Osteuropa kommen konnten und die Treffen bedeutend größer wurden, haben wir einfach Holzanbauten gemacht, sodass die Kirche sich erweitern lässt, je nach der Zahl der Gäste, die hier sind.
Das war gestern Abend auch so, dass dann auf einmal diese Holzrouladen hochgingen?
Es ist ganz einfach und ich denke, wir haben wirklich auch den Altarraum, der so die Blicke auf sich zieht. Und das Schöne ist, dass wir wirklich alle in der Kirche in eine Richtung schauen und uns erinnern, dass Christus unser Gegenüber ist. Und so eigentlich der Raum, der ja an sich nicht so schön ist, nicht wichtig ist, aber das ist Bewusstsein. Wir sind in einem heiligen Raum und wir sind Gott gegenüber.
Würden Sie uns den Altarraum ein bisschen beschreiben? Also er ist dominiert von Gelb und von Rot. Es hängen große Tücher und wenn Gebetszeit ist, dann brennen auch ganz viele Kerzen. Wo zum Beispiel brennen diese Kerzen? Worin stehen die?
Wir haben die vielen Kerzen in Tonziegeln oder Kaminsteinen. Klein wenig auch eine Erinnerung, diese vielen Kerzen. Es gibt eine Stelle in der Apostelgeschichte, wo es heißt, die ersten Jünger waren zusammen und beteten und es brannten viele Lampen und Lichter. Diese vielen kleinen Lichter sind für mich Erinnerung, dass wir das Licht Gottes nie in seiner Gesamtheit erfassen können, aber doch so kleine Strahlen in unserem Leben Eingang finden.
Warum Gelb und Rot?
Ich glaube, den Brüdern war es einfach ein Anliegen, mit warmen Farben zu gestalten, so die einladen auch zum Gebet. Und ich denke, also Gelb, Rot, Orange, das sind Farben auch des Feuers.
Sie sitzen hier immer, dann ist es so, dass um Sie herum Jugendliche und junge Menschen auf dem Teppich sitzen. Es gibt Stufen, auf denen Menschen sitzen und umso mehr da sind, umso unruhiger wird es natürlich auch. Also es ist ja sozusagen Ihr Chorraum, wie in einem Kloster, aber Sie sind gar nicht so geschützt wie andere Brüder und Mönche in einem Chorraum. Ist es manchmal anstrengend, mit immer so öffentlich zu beten, mit so vielen Menschen drumherum?
Ich würde sagen, es ist zuallererst ein großes Geschenk, wenn man in die Kirche kommt als Bruder und die Jugendlichen sozusagen im Halbkreis schon da sitzen. Man hat oft das Gefühl, sie nehmen uns auch in ihrer Mitte auf. Ich denke, das ist gemeinsame Beten, zu wissen, dass es diese Gemeinschaft der Kirche gibt mit Menschen, die hier eine Woche mit uns beten, aber doch ja zu Hause auch weiter beten. Das ist oft eine große Ermutigung und die Gebete werden einfach auch sehr schön, wenn viele mitsingen.
Was ist das, was Sie am meisten mit dieser Kirche der Versöhnung verbindet?
Ich denke, es ist immer wieder die Erinnerung, warum wir hier sind. Um Gottes Barmherzigkeit zu empfangen, uns bewusst zu werden, das ist Gottes, der uns liebt und annimmt mit all unserer Schwachheit und wie wir sind und der uns schickt, Versöhnung untereinander zu leben, diese Liebe mit den Menschen zu teilen, die er uns anvertraut hat.
Die Liebe mit den Menschen zu teilen, sagt Frei Andreas. Ich danke ihm für seine Zeit, die er uns dem Domradio geschenkt hat und ziehe weiter auf meiner Suche nach dem Geheimnis von Thésée. Neben den Brüdern prägt nichts so sehr diesen Ort auf einem kleinen Hügel wie die vielen Gesichter junger Menschen aus der ganzen Welt. Einen Jugendlichen habe ich im Garten der Stille zu seinen Eindrücken befragt. Gleich mehr.
Wir stehen jetzt im Bereich der sogenannten Ateliers. Wir stehen in einer Töpferei neben Emailletöpfen. Ich lese bleu, also offensichtlich blaues Emaillepulver. Das ist der Bereich, in dem die Brüder arbeiten. Welche Arbeiten gibt es denn alle?
Wir haben hier die Töpferei, die ist sehr wichtig. Da kann man auch Sachen machen, die man etwas teurer verkaufen kann. Und dann haben wir ein Emaillewerkstatt. Das ist natürlich wichtig, weil die Jugendlichen gerne so kleine Emaille-Anhänger tragen oder auch die bekannte Thésée-Taube, das Kreuz in Form einer Taube, wird ja auch heutzutage bunt hergestellt. Und dann haben wir auch noch eine Druckerei, wobei heutzutage der Druck selber hier nicht mehr so die Rolle spielt, weil wir können uns natürlich keine großen Maschinen leisten, weil die ja sonst nicht ausgelastet werden. Da müssten wir Aufträge von außerhalb annehmen und das würde so viel Arbeit dann noch mit sich bringen, das können wir hier nicht leisten. Also haben wir hier vor allem auch die Vordruckstufe, das heißt also wir machen die ganze Grafik mit den Fotos, bis die Dateien dann fertig sind und wir können sie dann wegschicken. Das geht ja über Internet oder Satellit oder sonst wohin in eine Druckerei und die machen uns den Farbdruck. Und dann ist eben oben unser kleiner Verkaufsausstellung, wie wir das nennen, weil wir das nicht gerne Laden nennen. Da gibt es halt dann X-Postkarten und Buchumschläge, Bücher, natürlich Brüder schreiben ja auch, das muss man auch drucken. Und ganz bewusst machen wir auch Sachen in Schwarz-Weiß, wie den Briefhaus Thésée, weil wir es eben hier vor Ort drucken können. Es ist uns wichtig, dass hier nicht bloß beschauliches Leben ist, sondern dass hier auch wirklich gearbeitet wird. Uraltes mönchisches Prinzip, Fontenay zum Beispiel hier, Bernhard von Clairvaux, Zisterzienser, die Benediktiner, ja, das gehört absolut zusammen, das Gebet und die Arbeit.
Wie viele von den ungefähr 100 Brüdern, die zum Teil ja auch gar nicht hier leben, sondern in Fraternitäten leben, sind in diesen Werkstätten hier beschäftigt?
Also im gewissen Sinn fast alle. Also alle, die irgendwie noch aktiv beitragen können, weil wir unseren sehr vieles hier arbeitsteilig machen und unser Tag auch so aussieht, dass wir natürlich die Jugendlichen treffen, dann machen wir Bibeleinführungen, die Gebete, ist klar. Aber dazwischen, wenn ich zum Beispiel Zeit habe, wenn ich keine Gruppe gerade treffen muss oder die Gruppe ist nicht gekommen, kann ja auch mal sein, oder ich habe es vergessen, dann ist jedenfalls Zeit und dann setze ich mich hin und arbeite weiter mit der Fotografik, Adobe Illustrator, Photoshop und so weiter. Und dann, es ist ja das Praktische heutzutage, die Computer kommen uns ungeheuer entgegen. Weil die Maschine, die läuft und man setzt sich hin und kann sofort arbeiten, aber auch sofort wieder weggehen. Und wenn man wiederkommt, kann man weitermachen, selbst wenn man zu mehreren an einem Computer arbeitet. Und ich glaube, das ist wichtig fürs innere Leben auch. Also es ist wirklich nicht bloß Zeitvertreib oder Gelderwerb, sondern es ist wichtig fürs innere Leben.
Die Brüder nehmen nicht nur keine Geschenke an, das kann sich jeder noch erklären, warum das so ist, aber die Brüder nehmen auch keine Spenden an. Also das heißt, alles, was sie finanzieren, finanzieren sie vom Verkauf dieser Vasen, auf die ich schaue, oder dieser Teller oder eben was sie in der Druckerei produzieren.
Ja, es gibt hier im Prinzip letztlich drei Kassen. Das eine ist die der Communauté, woraus wir Brüder also unseren Lebensunterhalt bestreiten. Und da fließt nur rein, was wir Brüder mit unserer Händearbeit erarbeitet haben. Und dann gibt es die Kasse von den Treffen. Das heißt, da kommen die ganzen Kostenbeiträge der Jugendlichen hinein, die natürlich sehr unterschiedlich sind. Ob einer aus Minsk oder Wladiwostok kommt oder aus Genf oder München, das ist ein Unterschied, oder Köln. Und dann gibt es noch eine dritte Kasse, da können Leute was geben. Wir haben so eine kleine Operation Hoffnung, weil wir Leute kennen an anderen Kontinenten. Oft kann man mit Geld gar nichts machen, aber dort, wo es möglich ist, sinnvoll ist und auch die Beziehungen nicht verfälscht, das ist beim Geld immer die große Gefahr, dass die Beziehungen, die Nähe zu den Menschen verfälscht wird, dort setzen wir auch mal Geld ein oder geben Leuten was ganz gezielt. Wir wollen aber kein kirchliches Hilfswerk aufbauen, weil auch das gibt es ja schon, da brauchen wir nichts verdoppeln. Und zwischen den Kassen fließt es in dem Sinn ein bisschen hin und her, dass wir Brüder natürlich mehr erwirtschaften mit unserer Arbeit hier, weil die Leute es ja hier abholen, es ist ja ein Abholmarkt. Also wir haben viele Kosten nicht, Verteilkosten, Transportkosten, teure Lagerkosten fallen alle weg. Und damit können wir natürlich auch noch in die Treffen Geld reingeben, denn den Unterhalt der Gebäude und so, den kann man nicht vom Kostenbeitrag abdecken. Da müssen wir viel zu viel verlangen. Die Leute müssen ja auch noch die Reise hier bezahlen. Was man machen kann auch, ist, dass bestimmte Dinge oben bei uns in diesem Laden künstlich billig sind. Also das Liederheft zum Beispiel, das kostet natürlich viel weniger, als wenn man das woanders kaufen müsste. Auch die Postkarten sind etwa die Hälfte im Preis von der Umgebung hier, weil eben Jugendliche aus Ländern mit wenig Kaufkraft, weil die sonst nichts kaufen könnten. Also wir sind sehr, sehr darauf aus, dass hier niemand wegen finanziellen Dingen sich gedemütigt vorkommen muss. Und ich glaube, das ist schon auch ein Zeichen für die Gesellschaft heute, wo viele ihren Wert am Geld festmachen, ja.
Domradio, die Sendung Menschen. Heute senden wir aus Taizé. Wir sind nach Taizé gefahren, um mit den Brüdern über ihre Gemeinschaft und über Taizé zu sprechen. Und jetzt sind wir mit Bruder Wolfgang zu der alten romanischen Dorfkirche gegangen. Und das ist die Kirche, an der eigentlich alles begonnen hat. Das ist die Kirche, die Frère Roger aufgenommen hat. Wir stehen jetzt übrigens vor der Kirche. Man hört so ein bisschen knirschen, weil wir auf dem kleinen Friedhof stehen. Und wir stehen vor dem Grab, wo Frère Roger begraben ist, mit einem schlichten Holzkreuz und gelben Herbstblumen geschmücktes Grab. Diese Kirche, was genau hat hier angefangen?
Das war der Ort, wo die Brüder dann sozusagen, könnte man sagen, in der Öffentlichkeit gebetet haben. Alte romanische Kirche, wunderbare Akustik. Selbst als da erst 12 Brüder waren, konnten die hier singen und das klang wie besser wie oben jetzt in unserer neuen Kirche, die akustisch ein Sack ist. Da kam man dann die Leute so langsam. Und der Friedhof hier, der Kirchhof, auf dem wir stehen, der kam dann in Gefahr, weil so viele Leute sonntags kamen, dass die Gräber fast in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und dann mussten sich die Brüder eben damals überlegen, wie geht's weiter. Und sind schweren Herzens aus dieser kleinen Kirche in eine große gegangen, die am Anfang zu groß war, die gebaut wurde von der deutschen Aktion Sühnezeichen. Das war also ein Versuch zu sagen, dass die Deutschen zu ihrer Vergangenheit stehen und wieder auf die anderen Völker zugehen, aber diesmal ihnen etwas Gutes zu tun oder zumindest um Verzeihen und Versöhnung zu bitten. Und diese große Kirche ist heute natürlich auch wieder zu klein x-mal erweitert worden, aber unser Herz hängt schon an dieser schönen, proportionierten romanischen Kirche, die ja auch nur eine von 100 in der Gegend ist. Also von daher sind wir auch wieder nicht so auf Taizé zentriert, weil wir sind immer ein bisschen allergisch, so sich zu sehr um sich selber zu drehen.
Wenn wir hier am Grab von Frère Roger stehen, das ist ein ganz, ja, ein tragisches Ereignis natürlich gewesen, als er inmitten seiner Brüder, inmitten der Kinder in der Kirche ermordet wurde. Das sowas ist immer was man erst im Laufe der Zeit begreift und verarbeitet. Wie hat denn die Gemeinschaft dieses brutale Ende von Frère Roger verkraftet?
Das ist sehr schwer, da kurz was dazu zu sagen. Ich würde sagen, dass Frère Roger sehr, sehr gegenwärtig ist hier, aber auf eine ganz schlichte Weise, so wie er eigentlich immer war. Kommen ja so viele Leute hierher, die sich hier am Grab sammeln. Das ist ein Moment der Stille. Sicher auch in einer Weise Zwiesprache halten, aber es ist halt auf ganz einfache Weise. Und wir Brüder wussten selber nicht, wie es weitergeht und was dann kommt. Aber Taizé ist halt ein Ort, wo damals, wie das passiert war, am Dienstag, am Sonntag drauf schon wieder 4.000-5.000 Leute kamen für die Sommertreffen, die zum Teil Frère Roger gar nicht mehr kannten. Also er war noch nicht einmal beerdigt und es ging schon weiter. Und so wollte er das auch hier, dass wir unterwegs bleiben, dass wir weitergehen. Natürlich mit ihm im Herzen, wie wir Brüder uns gegenseitig sicher im Herzen haben und die Jugendlichen im gewissen Sinn auch und die Leute, die kommen. Ich habe mir dann gedacht, und bin ich sicher nicht der Einzige, wir sind noch viel mehr auf der Erde angekommen. Taizé hätte ein Ort werden können, wo Leute sagen, naja, man muss doch ein bisschen Glück im Leben gehabt haben, um da angenommen zu sein, um da dabei zu sein. Und ich glaube, jetzt sind wir hier wirklich ein Ort, wo man sagen kann, selbst wenn was Schlimmes in meinem Leben passiert ist, bin ich in Taizé an der richtigen Stelle. Ich habe das mal erfahren, ganz weit weg von dieser Kirche in Amerika, wo ich bei einer Eucharistiefeier dabei war und da auch gepredigt habe, weil mich der Priester drum bat. Der Priester war aus Indien, die Leute waren aus afrikanischen Ländern, die als Kinder fliehen mussten, wo die Eltern umgebracht wurden. Und ich konnte nur ganz wenig sagen, weil die das auf Arabisch und Sudanesisch übersetzt haben. Und die Übersetzung war irrlange. Und da habe ich damals gesagt, also eines verbindet uns auf jeden Fall, um es kurz zu machen. In meiner Familie ist jemand umgekommen und in eurer sogar mehr. Und das war eine tiefe Gemeinschaft, die nicht dem Tod irgendetwas schenkt, was ihm nicht zusteht. Dem Tod darf man nicht mehr zugestehen, als er halt mal auf der Erde hat. Aber wir haben halt auch hier in Tessé gespürt, nicht nur, weil wir gleich weitergesungen haben, wer hat das Recht, ein Gebet bei uns mit sowas zu beenden, sondern auch, dass dieses schreckliche Ereignis wie umhüllt ist von etwas viel Größerem, von etwas anderem. Und das war zur damaligen Zeit uns sehr deutlich. Und das haben halt so viele Menschen, Hunderttausende kann man wirklich sagen, ohne Übertreibung, überall auf der Erde mitgetragen, was wir allein damals daran gemerkt haben, dass unser Server völlig zusammengebrochen ist von den vielen Botschaften, die da quer über den Globus hierher kamen. Hat uns ungeheuer berührt, hätten wir nie erwartet.
Wir stehen hier zwischen den Gräbern und wenn wir uns ein bisschen rumdrehen, dann sehen wir ein ausgehobenes Grab und sehen da schon die vorbereitete Grabplatte. Das Grab ist ausgehoben, weil heute Nachmittag Frédéric begraben wird. Frédéric war Künstler. Er hat zum Beispiel die Kreuzesikone, die ja sehr bekannt ist, von Tessé geschaffen. Er hat diese ganz humorvollen Glasfenster in der Versöhnungskirche geschaffen. Was ist Ihre Erinnerung, wenn Sie ihn heute mitbegraben als Bruder, Ihre Erinnerung an Frédéric?
Da kann ich natürlich jetzt nur ganz persönlich was dazu sagen. Es war ein Bruder, der die Gemeinschaft in einer großen Weite behalten hat, weil er eigentlich eine Künstlerseele war. Und dass er dann hier Bruder geworden ist, dass er hierher kam, das war schon, glaube ich, für ihn eine tiefe Entscheidung. Und er hat dann seine ganzen künstlerischen Gaben hier eingebracht, wie diese Kreuzikone, die ja auch lange Zeit durch die Länder ging. Schon in den 80er Jahren damals in Köln war die Ikone auch unterwegs vor dem Europäischen Jugendtreffen. Das haben wir ja schon sehr früh gemacht, dass ein Kreuz unterwegs ist. Er hat diese Ikone gemalt und ich glaube, dass die in der ersten Zeit gar nicht große Beachtung fand. Und plötzlich dann, wie viele Jugendliche kamen und wir dieses Gebet vor dem Kreuz, eine Art Kreuzverehrung begonnen haben jeden Freitag, war plötzlich dieses Kunstwerk in der Mitte. Aber er hat es immer verstanden, dass ein Künstler eingebunden ist in etwas Größeres, in die Gemeinschaft der Kirche. Und er hat es mit viel Fantasie und ungeheurem Humor, hat er sein Leben da eingesetzt und hingegeben. Und dafür sind wir natürlich gerade am heutigen Tag, wo er beerdigt wird, zutiefst dankbar und es wird auch bei uns weiterleben.
Im Domradio gibt es die himmlischen Hits. Das sind Lieder, die nochmal musikalisch das ausdrücken, was wir mit dem Domradio, mit unserem Programm überhaupt wollen. Und in Tessé, da gibt es nicht einmal die Stunden himmlischen Hit, da singen sie immer himmlische Hits. Deswegen auch jetzt in dieser Sondersendung. Domradio Menschen, die Sendung heute aus Tessé. Wir sind jetzt weitergezogen hier in Tessé mit Bruder Wolfgang und sitzen in einem Essraum, einem kleinen Häuschen der Stille, wenn junge Menschen kommen, die sich hier im Schweigen üben. Und Bruder Wolfgang hat uns ein Wort ausgesucht.
Gott besucht uns in Tessé auf eigentümliche Weise. Er schickt uns viele, viele Jugendliche aus fast allen Ländern der Erde. In ihnen zeigt er uns etwas von seiner Schönheit. Nicht nur eine äußere. Jugendliche heutzutage vergessen nicht, sich sorgfältig hübsch zu machen. Da ist vor allem die innere Schönheit. Die Jugendlichen sind unterwegs, noch nicht angekommen in eingespielten Beziehungen. Sie suchen und sie bangen auch. Kann ich wirklich lieben? Bin ich liebenswert? Und kann ich ein aus Liebe gegebenes Versprechen halten? Sie haben zugleich häufig etwas von der, fast könnte man sagen, Naivität Gottes, der die Menschen nicht aufgeben, der seine Liebe zu ihnen nicht zurücknehmen kann. Lieber todkrank vor Liebe sein, als sich nicht mehr nach der Liebe verzehren, wie es das Hohelied der Bibel nahelegt. Wir Brüder hören den Jugendlichen gerne zu. Mögen wir doppelt so alt sein wie sie oder noch älter. Wir raten ihnen nur das Allernötigste. Ermutigen sie eher, Verzeihen zu empfangen und selbst zu verzeihen und in der Liebe mit ihrer verwundenden Sehnsucht zu bleiben. Und sie, die Jugendlichen, weisen uns auf ihre Weise den Weg. Ihr Vertrauen kann in uns die brüderliche Liebe neu entfachen. In einem seiner letzten Bücher schrieb Frère Rouget: Gott liebt uns, bevor wir ihn geliebt haben. Als Menschen, die in Ewigkeit mit dieser Liebe geliebt sind, ahnen wir, dass unsere Antwort vor allem darin liegt, uns hinzugeben. Deshalb erfüllt ein Durst unsere Seele. Alles in Gott aufgeben. Unser Herz bleibt voll Erwartung,
bis es einst ruht in dir.
Ein Text von Bruder Wolfgang mit einem Auszug von Frère Roger. Wir sind jetzt gereist mit der Redaktion nach Tessé in das französische Burgund. Eine wunderschöne Landschaft. Allein die Anreise nach Tessé ist ein Traum. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, wenn man durch diese hügelige Landschaft fährt und überall entdeckt man kleine romanische Kirchen und fährt dann hoch und kommt dann hier in Tessé an. Bruder Wolfgang, Sie haben uns einen Text ausgesucht, einen Text, den Sie aus Ihren Erfahrungen mit den Jugendlichen geschrieben haben und auch eingebunden, ein Gebet von Frère Roger. Es geht sehr viel um die Liebe in diesem Text. Und Liebe ist etwas, was alle Menschen natürlich wollen, wonach sich alle sehnen. Aber Sie betonen in diesem Text, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Mit Frère Roger tun Sie das. Und das ist was, was nur ganz wenig Menschen wirklich erfahrbar ist, was sie wirklich fühlen in ihrem Herzen. Also sie hören das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, aber wie das geht, sich selber und die anderen lieben, ist ja ganz schwer, wenn man nicht erfährt, dass Gott einen liebt. Wie kann man das erfahren?
Es ist eine Frage, wo man auch nicht so leicht was dazu sagen kann. Wie ich das erste Mal nach Tessé fuhr, war ich voller Skepsis, weil ich dachte, das ist so ein Ort, wo man Jugendliche für irgendetwas gewinnen oder zu irgendwas bringen will. Und dann habe ich eben festgestellt, hier leben Leute in aller Gelassenheit vor Gott, machen ihr Herz auf für die, die kommen. Und wir konnten als Jugendliche einfach erstmal so sein, wie wir waren, zum Teil auch unbequem. Die Kinder geraten, wie sie geraten, aber sie können sich nicht von den Kindern lossagen. Und ich denke, das ist in einem gewissen Sinn, was hier an diesem Ort auch durchscheint. Die Brüder haben ganz am Anfang hier Kinder aufgenommen, Kriegswaisen, die Eltern verstoßen hatten oder wo die Eltern verloren gegangen waren. Da waren Kinder dabei, die gingen nur mit Schuhen ins Bett. Die haben ihre Schuhe nicht ausgezogen, 5 junge Georgier. Und natürlich ist das ungewöhnlich und man musste dauernd die Betttücher waschen und so weiter. Aber das war halt, weil sie auf der Flucht gewesen waren, bereit sein wollten, in jedem Moment wieder weiterzuziehen. Und ich denke, das hat die Jugendtreffen im gewissen Sinn schon vorweggenommen. Und das habe ich hier auch gespürt. Der Mensch ist fähig zur Liebe Gottes, sie zu empfangen, aber sie auch zu geben. Das ist ganz sicher. Wie es dann dazu kam, dass ich eines Tages in der Krypta unten saß, unterhalb der großen Kirche, und dass ich dann plötzlich so ganz tief gehört habe, dass Christus mich eigentlich nichts anderes fragt, als liebst du mich, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber es war die tiefe Erfahrung, dass ich nicht für Gott etwas machen muss, um bei ihm anerkannt zu sein, sondern dass er eigentlich diese Frage, die man ja so tief in sich hat, liebst du mich, die man ja immer wieder ausgesprochen, unausgesprochen den anderen stellt, vielleicht auf verschiedenen Ebenen, aber sie ist immer mit dabei, dass das plötzlich eine Frage ist auf den Lippen Jesu Christi. Und dass diese Frage, liebst du mich, wiederum nur aus Liebe gestellt wird, das war für mich schon eine ganz tiefe Erfahrung, in die sich meine Berufung als Bruder hier seitdem auch einschreibt, ganz tief einschreibt. Und ich glaube, dass niemand von sich sagen kann, für mich ist das in meinem Leben nicht auch vorbereitet. Freilich sind wir oft sehr abgelenkt, auch durch die eigenen Stimmen, durch Selbstvorwürfe, indem wir aufgreifen, was andere über uns gesagt haben, die wirklich nichts von uns verstehen. Oder Formalismen. Auch ein Gottesdienst kann so erstarren, dass die Liebe fast keine Chance mehr hat. Obwohl es keinen Gottesdienst gibt, der ja nicht ausschüttende Liebe Gottes ist, über die kommen. Ganz eigenartig. Ich glaube, man kann, selbst wenn man die Liebe Gottes noch nicht spürt, das tiefe Vertrauen haben. Ich kann diese Liebe aufnehmen. Ja, ich bin sogar fähig, wie Frère Roger so oft gesagt hat, ein Widerschein dieser Liebe für die Menschen zu sein, die Gott mir anvertraut.
In der Sendung Domradio Menschen sind wir heute in Tessé und mit Frère Hanyol bin ich jetzt durch die Kirche, durch die Krypta in die kleine orthodoxe Kapelle gegangen. Das ist ein runder Raum, ganz aus Holz, mit Holz ausgekleidet. Es gibt 2 runde, so eine Art Oberlichter, die mit Glas gestaltet sind. Und es gibt kleine Stellagen, auf denen russische Ikonen sind. Frau Hanyol, vielleicht sagen wir erst ein Wort zur russischen Kapelle. Es fällt dir auch auf, dass auf der Versöhnungskirche russische Türme sind. Das Thema Orthodoxie spielt in der Ökumene von Tessé eine große Rolle.
Von Anfang an waren die Brüder sehr aufmerksam auf die Einheit der Christen. in der Zeit schon, wo die Christen aus orthodoxen Kirchen nicht viel nach These kommen konnten. Aber seit 80er Jahren, dann kamen die Christen aus Russland unter anderem, Kleinzahl, und dann auch immer regelmäßig aus Rumänien, Serbien, und nach der Wende, besonders nach der Wende, kamen sehr viele. Im Sommer hier in Tese sind manche Wochen über 1000 Jugendliche aus orthodoxen Kirchen. Haben die Brüder in den 80er Jahren diese Kapelle schon aufgebaut, und um ihnen zu zeigen, auch wie wir auch zu ihnen nah sind, wenn die Christen aus diesen Ländern kommen, nach langen Reisen, mehreren Tagen unterwegs zu den Westen, und dann endlich, wenn sie ankommen in der Frankreich, diese westlichen katholischen Frankreich, und dann sehen sie diese orthodoxe Türme, diese Zwiebelturm, dann fühlen sie sich schon zu Hause. Dieser Raum, diese Kapelle ist nicht nur für die Orthodoxen, ist diese Kapelle immer da für die Leute, die im Stille beten wollen.
Sie selber kommen aus Korea, und da haben Sie Tese kennengelernt. Zuerst durch Bücher, haben Sie erzählt. Was hat Sie denn in den Büchern von Frère Roger angezogen?
Das war in den 70er Jahren, Ende 70er Jahren. Ich war noch Schüler und ein paar Bücher von Frère Roger über Tese auch so gelesen. Und vor allem für mich, einen jungen Koreaner, der in diesem Halbinsel Korea, damals war fast wie ein Insel Korea, sehr isoliert von Außenwelt oder schon sehr, sehr entfernt von Westen. Und diese Offenheit vor allem in Tese, ein Ort, wo viele Menschen zusammenkommen aus allen Ländern Europas und darüber hinaus aus allen Kontinenten. So ein Buch war über das Konzil der Jugend in den 70er Jahren hier. Das war sehr, sehr ermutigend für jemanden wie mich in Korea. Und die Regel von Tese damals hieß, der Titel des Buches von Frère Roger über die Gemeinschaft. Das, einige Stichworte sind mir immer noch so geblieben. Freude, Barmherzigkeit, Einfachheit, Universalität.
Ich würde gerne noch ein bisschen von Ihnen zu den Fraternitäten, zu diesen Brüdergemeinschaften in der ganzen Welt hören. Sie haben die Tese-Brüder so kennengelernt, dass eben eine kleine Gemeinschaft in Seoul war. Was ist die Aufgabe von diesen Brüdern?
Wir sind vor allem die Brüder, die beten. Auch wir sind keine Jugendarbeiter, keine Sozialarbeiter, obwohl wir einige Projekte auch so machen. Also die Brüder, die in Lateinamerika, in Brasilien seit über 30 Jahren leben, in einem armen Viertel, wo viele Kinder keine Schulung bekommen, haben die Brüder auch dort Schule begonnen. Aber in Korea ist ein bisschen anderes. Sind die Brüder dorthin gegangen, weil das Land so geteilt war, immer noch ist geteilt von Nordkorea. Und auch damals, der Kardinal von Seoul hat die Brüder eingeladen, um das Leben der Christen, das Leben des Betens etwas zu vertiefen, damit die Brüder etwas helfen, dass ein Stück tieferes Gebet auch eingeführt wird.
Genau das, in ein tieferes Gebet einführen, wollen auch die Lieder von Tese. Dreimal am Tag singen die Brüder zusammen mit den Jugendlichen, so wie hier. In der Menschensendung im Domradio bin ich mit Frau Hanjol weitergegangen. Wir stehen jetzt im hinteren Teil der Versöhnungskirche und schauen auf den Altarraum. Wenn es im Hintergrund Geräusche gibt, dann liegt es daran, dass gleichzeitig die Beerdigungsfeier für Frère Eric vorbereitet wird. Frau Hanjol, abends nach der Nach dem Abendgebet gibt es immer ein paar Brüder, 4, 5, 6, die sich im hinteren Teil der Kirche verteilen, die dort stehen. Und die Menschen können aufstehen und manche gehen zu den Brüdern und sprechen mit den Brüdern. Von Frère Roger kennt man das oder kannte man das, dass er den Menschen zugehört hat und sie eigentlich nur gesegnet hat, dass er nicht viel gesprochen hat. Wie ist das, wenn Sie da stehen und die Jugendlichen kommen zu Ihnen? Was tragen Sie ihnen an und wie gehen Sie damit um?
Sehr unterschieden. Viele kommen zu uns, einiges uns anzuvertrauen, was ihnen so schwierig sind. Oder stellen sie auch einige Fragen über die Bibel, über das Leben, über den Glauben. So, aber oft kommen die einfach, um uns Dankeschön zu sagen oder einfach zu erzählen, was sie hier während der Woche so entdeckt haben. Oft geben wir nicht so viele Ratschläge. Wir geben nicht so viele Ratschläge. Manchmal ja, sagen wir einiges schon. Und wenn die Frage über die Bibel ist, wenn sie nicht unbedingt gut verstanden haben, und so können wir etwas erklären. So. Aber einfach ihnen zuzuhören, das ist sehr, sehr wichtig. Manche sagen das auch nachher oder einem Jahr später, wenn sie zurückkommen. Und dann sagen sie, dass es so wichtig war, dass sie einem hatten, die ihnen zuhörten.
Was ich daran so schön finde, ist, dass anders als sonst im Gebet in der Kirche nicht nur die Besucher zuhören und es dann irgendwie aufnehmen, sondern dass sie als Brüder auch da sind und den Jugendlichen zuhören. Also dass auch innerhalb des Gebetes ein Gespräch stattfindet.
Das heißt, der Hauptteil des Gebets ist schon vorbei. Meistens Brüder sind weg, aber viele Gäste bleiben weiter hier in der Kirche, um weiter zu singen. Die singen weiter und einige Brüder bleiben noch weiter, ja, ihnen zu begleiten beim Gesang auch so. Und darum ist so hauptliturgische Teil. Und aber dieser Raum, das ist, ich denke, sehr wichtig. Man kann auch überall miteinander sprechen, aber in der Kirche, auch wo die anderen noch weiter beten und kommen, ja, einzeln zu den Brüdern und kurzes Gespräch. Nachher gehen die weiter auch, ja, um zu singen oder weiter nachzudenken.
Die Sondersendung Menschen, Menschen unterwegs, die Brüder in Taizé. Und aufgemacht haben wir uns auf den Weg nach Taizé, weil wir herausfinden wollten, was ist eigentlich diese Anziehungskraft? Was ist das eigentlich für ein Zauber, der da ausgeübt wird auf die Menschen und auf die Jugendlichen? Die Jugendlichen so annehmen, wie sie sind. Ikonen und Zwiebeltürme, dass die Menschen aus dem ehemaligen Ostblockstaaten ein Willkommen und ein Stück Zuhause fühlen sollen, Gottes Liebe fühlen und für die Jugendlichen fühlbar machen, zusammen Lieder singen, die Herz und Seele berühren und die auch außerhalb der Gebetszeiten in den Herzen weiterklingen. Die Brüder haben in den Gesprächen, glaube ich, schon einige Puzzlestücke des Geheimnisses von Taizé ausgesprochen, angesprochen, aber ist Taizé noch Taizé, nachdem sein Gründer Frère Roger nicht mehr ist? Fehlt nicht das Herz von dieser ganzen Bewegung? Das wollte ich von seinem Nachfolger, von Frère Alois, wissen. Und wenn Sie mögen, dann suchen Sie Frère Alois mit mir nach den Nachrichten zusammen auf. Wir sind nach Burgund gefahren, nach Taizé. Jetzt sitzen wir mit Bruder Alois in einem kleinen Zimmer. Es hat was von einem Erker. Rundherum sind Fenster und die Sonne scheint herein und man hat einen Blick über dieses Tal im Burgund hier. Bruder Alois, wo innerhalb von Taizé sind wir denn jetzt hier?
In unserem Haus, das ist das Haus, das Frère Roger 1940 gekauft hat. Er war 25 Jahre alt und hat dieses Haus gekauft für eine Gemeinschaft, obwohl er noch alleine war. Also das sind so die Anfänge und das Haus erinnert uns ständig daran. Das hat sich natürlich völlig verändert, denn damals hat niemand hier gewohnt und es war eine sehr, sehr arme Zeit. Und nach haben die Brüder das Haus etwas hergerichtet.
In den 70er Jahren hat man Taizé mit so einem Schlagwort verbunden, Kampf und Kontemplation. Das sind Worte, die heute vielleicht nicht mehr so gebräuchlich sind. Aber der Geist, der dahinter steht, der ist ja geblieben. Also so wie in den Anfängen hat es ja immer um Spiritualität und um Engagement gegangen. Wie würden Sie das heute ausdrücken, worum es wirklich geht, also diese beiden Seiten, Kampf und Kontemplation?
Ich komme gerade zurück von einem Treffen, das wir in Bolivien hatten. Und dort sprechen diese Worte noch. Ja? Das Thema war mit einem versöhnten Herzen kämpfen. Und vielleicht ist das ein Ausdruck, der diese Thematik heute neu aufnehmen kann. Versöhnung. Versöhnung ist ja nicht einfach die Augen zumachen vor dem, was schwer ist in der Welt, vor dem, was schlimm ist, vor den Ungerechtigkeiten. Aber andererseits sollen uns die Ungerechtigkeiten nicht das Evangelium vergessen lassen und die Versöhnung, die Christus bringen will. Das Thema in Bolivien war mit einem versöhnten Herzen kämpfen. Und ich glaube, das kann auch hier in Europa etwas sagen. Es gibt eine Bereitschaft unter den Jugendlichen, sich einzusetzen. Und das wollen wir hier wecken. Das setzt einen inneren Kampf voraus, einen inneren Kampf um Vertrauen. Wenn wir in den letzten Jahren mehr über Vertrauen gesprochen haben, dann bedeutet das, dass wir einen inneren Kampf aufnehmen sollen. Um dieses Vertrauen müssen wir immer wieder neu ringen.
Wenn man hier mit Menschen spricht, die hier hingekommen sind oder die abfahren und sie fragt, was sie denn hier mitnehmen, dann sagen sie, mich hat das so berührt, dass hier das, was gesagt wird und das, was man tut, eins ist. Wie versuchen Sie das denn mit den jungen Menschen zu üben, dass man das wirklich, dieses Ringen um Versöhnung, um Vertrauen, dass man das dann wirklich spürt und dass es keine Worte bleiben?
Das müssen wir zunächst selbst immer wieder einüben, ja. Denn es gibt immer eine Differenz zwischen dem, was wir sagen, zwischen dem, was wir vom Evangelium verstehen und dem, was wir in die Praxis umsetzen. Es braucht eine große Aufmerksamkeit und große Einfachheit, diese Differenz immer wieder einzuholen, ja. Und das braucht so viele Energien auch unter uns Brüdern. Ja. Und mit den Jugendlichen wollen wir auch diesen Weg gehen. Hier in den Treffen haben die Jugendlichen viel Verantwortung. Auch die Freiwilligen, die länger hier sind, tragen das Treffen ganz stark mit, ja, und erleben dadurch, dass sie etwas geben können. Und ist das nicht wichtig heute, dass wir entdecken, dass wir etwas geben können für Frieden, für Versöhnung, dass unser Beitrag zählt? Denn so oft gibt es heute die Haltung, ja, wir können ja doch nichts ändern, was bringt es doch? Ja? Und diese Haltung des Aufgebens, ich glaube, die Treffen hier helfen vielen Jugendlichen, das zu überwinden und neu zu verstehen, dass unser Beitrag zählt. Das klingt wenig, aber ich glaube, das ist sehr viel.
Was ganz anders ist hier in Ihrer Gemeinschaft als sonst, in dem, wie sich die Gesellschaft entwickelt, ist, dass die Brüder als Brüder in der Gemeinschaft so ein bisschen verschwinden. Soll das auch ein Modell sein gegen diesen wirklich großen Individualismus, der ansonsten im Westen zumindest herrscht?
Oh, jeder ist eine eigene Persönlichkeit. Schön. Und das ist ganz wichtig. Davon lebt unsere Communauté. Frère Roger hat immer ganz stark wegen gesucht, wie die Gaben jedes Einzelnen geweckt werden können und das Leben hier bereichern. Aber es stimmt, dass wir immer wieder die Einheit stärker betonen, die Gemeinschaft unter uns, ja, und nicht einfach individuelle Wege gehen wollen, sondern unseren Weg als eine gemeinsame Berufung sehen, einen gemeinsamen Weg, auf dem wir einander ergänzen. Aber das Zeugnis einer Gemeinschaft, dass Gemeinschaft möglich ist und nicht einfach nur ein Ideal. Auch da gibt es heute sehr viele Zweifel. Viele Jugendliche sehen, wie Gemeinschaft zerbrechen kann, schon in ihren Familien oder in der Gesellschaft. Und Gemeinschaft scheint manchmal so ein unerreichbares Ideal zu sein. Und dem wollen wir ein anderes Zeichen entgegensetzen, dass Gemeinschaft möglich ist.
Innerhalb der Gemeinschaft werden Sie jetzt als Prior in den letzten 2 Jahren ja ganz anders wahrgenommen. Hat sich für Sie viel verändert, seitdem Sie der Nachfolger von Frère Roger sind?
Natürlich, alles hat sich verändert. Ich muss jetzt diesen Platz einnehmen, um die Gemeinschaft immer wieder zusammenzuhalten, zusammenzuführen, die Gaben der Einzelnen zu entdecken, Wege suchen, wie diese Gaben eingebracht werden können. Aber im gemeinsamen Gebet nehmen wir diese Einheit schon immer vorweg. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir 3-mal am Tag vor Gott zusammenkommen. Das ist etwas sehr Lebendiges und Lebensnotwendiges für uns, wie das tägliche Brot. Das ist nicht übertrieben, dass wir 3-mal am Tag alle vor Gott da sind. Jeder so, wie er ist, wie er jetzt ist. Dass wir ganz einfach beten. Und diese Gegenwart Gottes nährt unser Leben und hilft auch mir persönlich, den Weg weiterzugehen.
Wir stehen in Tessé. Aujac heißt es hier. Das ist eine Art Busbahnhof und hier ist sonntags richtig viel los. Im Hintergrund hören wir noch den letzten Bus. Die machen sich fertig und wahrscheinlich fahren die auch gleich, während wir hier reden, ab. Neben mir steht Bruder Wolfgang. Bruder Wolfgang, 100.000 kommen insgesamt in einer Saison nach Tessé. Wenn die hier abfahren, was hören sie am allermeisten?
Ja, oft haben die Leute fast Tränen in den Augen, weil sie so an diesem Ort in Tessé hängen. Und wir Brüder fragen uns manchmal natürlich, wie man so an diesem Ort hängen kann. Aber es berührt uns natürlich auch, weil wir hier keine Veranstaltung machen mit Teilnehmern, irgendeine große Jugendveranstaltung, sondern es ist hier gelebtes Leben. Wir teilen hier das Leben. Die Jugendlichen geben eine kostbare Woche ihres Lebens dafür, hier zu sein, und wir Brüder auch. Und ich meine, in Christus durch die Gebete ist das ganz deutlich, aber es zeigt sich halt auch außerhalb. Und vieles hier ist nicht so ganz geplant, was den Deutschen manchmal schwerfällt. Aber das hängt halt auch damit zusammen, dass man gemeinsames Leben nicht bis zum Letzten durchplanen kann.
Was ist denn Ihr Eindruck, was die Jugendlichen nach hier bringt? Jugendliche haben meistens Sehnsucht nach großen Dingen. Was ist es, was Sie glauben, dass die Jugendlichen mit dieser Sehnsucht nach hier bringt?
Das ist für uns Brüder ganz schwer zu sagen, weil es gibt ganz viele Gründe, warum Jugendliche kommen. Und natürlich ist die Sehnsucht da sicher nach Stille. Das wissen nur viele nicht. Hier laufen halt die ganzen technischen Geräte irgendwann aus, weil es keinen Strom mehr gibt oder so, oder zu wenig Steckdosen. Und dann plötzlich kommt was anderes zum Vorschein. Und so ist es ja auch bei den gemeinsamen Gebeten. Mich hat das damals als junger Bruder sehr beeindruckt, dass hier Stille war. Kannte ich von keinem Gottesdienst. Eine so erfüllte Stille, keine Pause, sondern eine erfüllte Stille, das kannte ich nicht. Und ich glaube, das ist für die Jugendlichen heutzutage etwas noch viel Stärkeres, viel Tieferes, weil sie es ja zu Hause kaum haben.
Jetzt schließt sich die Tür vom letzten Bus. Ich denke, dass er gleich fährt. Und das ist gutes Stichwort, weil wenn die Jugendlichen von hier abfahren, dann legen sie ganz großen Wert darauf, dass sie nicht nach Hause fahren und zu Hause eine Tessé-Gruppe bilden und sich als Klüppchen weitertreffen. Ihr Anliegen ist, dass die das schon weitermachen, aber in der Gemeinde. Warum?
Ja, das ist für uns ganz wichtig, weil die Jugendlichen ja nicht als unbeschriebene Blätter hierher kommen. Die meisten zumindest. Es gibt ein paar, die nicht kirchlich aufgewachsen sind. Und hier zum Beispiel in dem Bus, da sitzen Jugendliche aus der Dekanatsjugend in Erfurt, die haben dort ihre Dekanatsjugend und genug zu tun. Oder sitzen Jugendliche drin aus der lutherischen Gemeinde in Jena, ja, die haben dort ihre junge Gemeinde, wie das dort heißt, und die haben ihre Treffen. Was soll da Tessé dazwischen als eigenes Treffen? Wir bilden keine Bewegung, wir glauben auch nicht, dass das so nötig ist. Es ist im Gegenteil ja unsere Suche, dass das, was den Jugendlichen hier vertraut wurde, dass sie das zu Hause auch im vertrauten Umfeld finden, in einer Kirchengemeinde, in einer Pfarrei, wo alle Generationen zusammenkommen, wo man sich nicht ausgesucht hat, das dort einzubringen. Das heißt nicht, dass man unsere Gesänge nicht singen kann im Sonntagsgottesdienst oder auch ein Gebet machen kann mit den Gesängen, wenn Jugendliche aus welchen Gründen auch immer oft Sonntag nicht dahin gehen. Aber wir empfehlen ihnen, in den Gemeinden weiterzumachen und machen ja auch die europäischen Jugendtreffen, wie es schon eins in Köln gab, wo wir auch rumgerannt sind und die Pfarreien gebeten haben und die Kirchengemeinden, diese Jugendlichen aufzunehmen. Das ist ja auch etwas, was wir leben. Wir sagen es nicht nur, sondern wir gehen in eine Ortskirche mit ihren ganzen Schwächen und Stärken, die wir alle auch mitkriegen natürlich, aber mit der Bitte, die Türen aufzumachen, Jugendliche aufzunehmen, diese Gastfreundschaft. Und natürlich erhoffen wir uns und sehen wir auch, dass die Jugendlichen hier Mut mitnehmen, zu Hause auch Gastgeber zu sein, sich einzulassen auf die Gesellschaft. Wir reden hier ja auch über Fragen wie die Schichten in der Gesellschaft, wie kann man da durchlässig sein und so weiter.
Jetzt müssen wir ein bisschen weggehen, damit wir nicht umgefahren werden von diesem Bus. Jetzt können wir auch noch mal winken, der Bus hupt noch mal. Alle winken, genau. Da fährt der Bus ab.
Die sind heute früh gekommen, die Fahrer von diesem Bus. Mit anderen. Da gibt es ja einen Pendelbus. Jeden Samstag kann man nach Tessé fahren, also zumindest Jugendliche. Und auch am Sonntag immer wieder zurück. Und dann natürlich dazwischen eine Woche hier geblieben sein. Es ist sehr praktisch, weil man hier am Glockenturm direkt ankommt. Denn heute streikt zum Beispiel die SNCF, die französische Staatsbahn. Also wie kämen wir da nach Tessé? Ja.
Sind Sie selber mal als Jugendlicher mit so einem Bus angekommen und abgefahren?
Wie ich Jugendlicher war, gab es die Busse noch nicht. Wir sind mit einem klapprigen Auto hergefahren, wo man durch den Boden noch den Asphalt sehen konnte. Das geht heute auch nicht mehr. Das war einfach eine andere Zeit. Aber wir freuen uns halt so, dass Jugendliche in jeder Generation wieder kommen hierher. Ja, und die heute sind natürlich ganz anders, als wir damals waren. Aber wie kann das sein, dass einem Ort ein Leben über eine Generation, ja, mit Frère Roger jetzt zwei Generationen weitergeht? Das ist schon ein großes Geschenk in dieser Lebendigkeit.
Zum Abschied aus Tessé läuten uns noch einmal die Glocken. Alle auf dem Hügel strömen zum Gebet in die Kirche. Aber für uns ist es jetzt auch Zeit, zurückzureisen. Bruder Wolfgang hat gesagt, wir wollen keine Parallelstrukturen, keine Tessé-Klüppchen überall. Wir wollen, dass die Jugendlichen in ihre Heimatgemeinden gehen und dass dort alle miteinander auskommen. Auch ein Puzzlestückchen Geheimnis von Tessé. Die Jugendlichen, die Menschen sollen sich nicht binden an diesen wunderschönen Ort. Sie sollen hinaus in die Welt alles, was sie hier erfahren haben, mitnehmen und dann selber leben. In diesem Sinn verabschieden wir uns jetzt auch mit dieser Sendung. Wenn Sie Tessé jetzt neugierig macht, auch Erwachsene dürfen nach Tessé kommen. Allerdings, da sind die Brüder sehr streng, nur einmal im Jahr, aber sie dürfen kommen, immerhin. Und bis dahin, jeden Samstagabend, 22 Uhr, die Lichterfeier aus Tessé im Domradio. Erst zum Hören und dann zum Runterladen als Podcast. Ich, Angela Krumpen, verabschiede mich jetzt von Ihnen zu den Klängen von Tessé und wünsche, dass Licht, Wärme, Vertrauen, Hoffnung, Gelassenheit, die Selbstverständlichkeit, mit der mit Gott in Tessé umgegangen wird, dass irgendetwas kurz vom Zauber von Tessé auch durch so etwas Profanes wie eine Radiosendung bei Ihnen ankommt. Machen Sie es gut.